Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist Dr. Ludger Iske zu Gast, Mediziner. Er praktiziert in Eutin in Schleswig-Holstein. Und wenn er Lungen abgehört, Puls gefühlt, Diagnosen gestellt und Rezepte ausgestellt hat, macht er mit seiner Band Iske und die Rettungskräfte Musik. Und für ihn ist es eine ganz besonders spannende Woche, denn übermorgen kommt sein zweites Album raus. Und heute Morgen ist er bei uns. Guten Morgen, Ludger Iske.
Guten Morgen, Marco Schreil. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass wir Sie da haben. Die Frage an Sie, Herr Doktor, könnte Ihr Hausarzt in diesen Tagen bei Ihnen sowas wie erhöhten Puls feststellen oder geht's?
Nein, ich glaube, da braucht man nicht mal Hausarzt für zu sein.
Das heißt, da ist genügend Aufregung da.
Das reicht aus, ja. Also heute Morgen war es schon so, dass unsere Chefarzthelferin sagte, na, Herr Doktor, jetzt müssen wir erstmal in die Maske.
Was meinte sie damit?
Naja, ins Radio.
Ach so, weil Sie sind uns zugeschaltet übrigens aus Schleswig-Holstein, die Technik macht es möglich. Und ich weiß aber, dass Sie in Ihrem Tagesablauf, also auch bevor Sie in die Maske gehen fürs Radio, dass Sie ein Ritual haben, um sich zu beruhigen, zu sortieren, zu fokussieren. Sie meditieren jeden Morgen.
Ja, bis aufs Wochenende eigentlich jeden Morgen und das seit 30 Jahren. Mhm. Und eigentlich sogar mit zunehmender Freude dran.
Wie lange brauchen Sie Zeit dafür?
Ich rechne so eine halbe Stunde. Inzwischen ist die innere Uhr so gut eingestellt, dass der innere Wecker quasi mich davon wieder befreit. Also eine halbe Stunde ist es meistens.
Wo liegt Ihr Kissen, Ihre Matte?
Ich muss im Grunde nur aufstehen und dann geht's gleich los. Ich habe das Kissen direkt neben dem Bett aufgebaut, so eine kleine Sazen-Einrichtung. Das Ganze hat als Hintergrund, dass ich eben seit langer Zeit diesen Zen-Weg praktiziere und dazu gehört als ein Teil diese morgendliche Meditation.
Also ein Mann zwischen Meditation, Medizin und Musik. Der singende Mediziner Ludger Iske ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Arzt und Singer-Songwriter. Sie haben gerade die drei großen M's genannt. Da hatten wir Meditation, Medizin, Musik. Lassen Sie uns diese zwei letzten rausnehmen. Führen Sie ein Doppelleben?
Das braucht man hier nicht. Eutin ist so tolerant und so offenherzig, großherzig, dass man beides ganz problemlos nebeneinander realisieren kann. Ich habe mal gesagt, ich ziehe mir dann abends mein Liedermacher-Cape über, so wie Clark Kent in der Telefonzelle. Aber das ist gar nicht nötig. Hier kann man gut wirklich beides nebeneinander leben.
Als was werden Sie am häufigsten angesprochen, wenn Sie sagen Eutin, Kleinstadt in Schleswig-Holstein? Und sagen die, da ist der Herr Doktor oder da ist doch der Musiker?
Ach, ich glaube, die sagen am ehesten, da läuft der Iske.
Vier Buchstaben, die man sich gut merken kann.
Genau, schön knackig und einfach.
Wie verbinden sich denn in Ihrem Leben, wie gut lassen sich diese zwei M's, diese Medizin und die Musik verbinden in Ihrem Leben?
Es hat so verschiedene Ebenen. Einmal ist es so, dass eine ganze Menge Songs dadurch entstehen, dass mir Menschen Geschichten anvertrauen und dass ich diese Geschichten sozusagen in mir verarbeite oder arbeiten lasse und dann gibt es oft irgendwas, wo zum Beispiel sich aus vielen Biografien ein ähnlicher Erzählstrang entwickelt und dann kann sowas zum Song werden. Das wäre so die eine Ebene. Die andere ist, dass ich immer eine Gitarre im Sprechzimmer stehen habe und wenn mal eine Pause ist, auch mal ein bisschen klimpern kann. Ja, und zu meiner großen Freude muss ich sagen, dass bei den lokalen Konzerten auch immer eine ganze Reihe Patienten bereit sind zu kommen, was mich natürlich auch freut.
Wenn Sie Zeit haben, dann klimpern Sie. Ärzte haben doch keine Zeit.
Naja, also man kann sich auch ein bisschen Zeit nehmen.
Man kriegt nie einen Termin, weil Sie immer voll sind.
Das stimmt bei uns so nicht. Wir haben als eine der wenigen Hausarztpraxen irgendwann angefangen, als Terminpraxis zu arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir durchaus die Zeit relativ gut gestalten können und uns auch Zeit nehmen können.
Wir nehmen uns später noch für die Terminpraxis Zeit und besprechen mal Ihre Musik. Ich habe ja gerade gesagt, übermorgen erscheint Ihr zweites Album. 12 Songs sind da drauf. Können Sie uns erzählen, was da am Donnerstag erscheinen wird? Diese 12 Lieder. Worum geht's?
Das war vorher nicht klar. So ein Album entsteht ja nicht mit fertig fertig produzierten Songs. Ich habe mehrere Erlebnisse gehabt in den letzten Jahren. Erst ist mein Vater gestorben, dann hat meine Mutter eine starke Demenz entwickelt und ist dann auch gestorben. Und darüber hinaus ist in der Corona-Zeit ein sehr enger Freund einsam im Krankenhaus gestorben. Und dass diese drei Dinge habe ich jeweils verarbeitet, diese Erlebnisse habe ich verarbeitet, indem ich Songs daraus gemacht habe. Und das waren alles drei eben sehr, ja, das sind Herzensthemen. Und im Rahmen dieses Prozesses kam dann die Idee, der ganze CD, das ganze Album steht eigentlich unter so einem Herzfokus oder Herzthema. Und so kam dann dieser Titelsong auch zustande und der Titel selber.
Es ist das Herz, so heißt das
genau, Album. Es ist das Herz. Das ist ja ein Satz, den man als Arzt öfter mal hört.
Ne? Wirklich?
Also es ist noch nicht ganz weg. Es war sicher in den 50ern häufiger so, dass Leute gesagt haben, Herr Doktor, es ist das Herz. Ich glaube, es ist das Herz. Aber man hört es jetzt auch schon mal. Und ich finde den Satz einfach wunderschön. Der passt ja auf alles. Ne?
Der erste Song auf diesem Album, den kennen wir schon, weil es eine Single ist. Der heißt, du hast ein bisschen recht. Wir gönnen uns mal eine kleine Klangprobe.
Natürlich weißt du alles schon, besser obendrein. Wer dir nicht zustimmt, der kann ja nur blöd oder böse sein. Ich will dich da gar nicht stören oder gar fordern zum Gefecht. Nimm nur mal an, ich hätte auch so ein kleines bisschen recht. Ich habe ein bisschen recht. Ein bisschen, hab ein bisschen recht. Ihr könnt das ja mal denken, euch die Sekunde schenken. Ihr könnt denken, bevor ihr sprecht. Du hast ein bisschen recht, ich hab ein bisschen recht. Wir haben ein bisschen recht, ein bisschen recht.
Willkommen in der Trotzkopf-Gesellschaft.
Ja. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Rechthaberei erlebt. Und mir ist irgendwann eine wunderschöne Geschichte zugelaufen, ich weiß nicht mehr, woher ich sie habe, von zwei alten Rabbinern, die sich das ganze Leben lang gestritten haben. Und irgendwann im hohen Alter dann feststellen, das bringt gar nichts. Jeder hat immer zu 100% recht und wir kommen überhaupt nicht weiter. Und dann kommt der eine auf die Idee zu sagen, bevor wir uns das nächste Mal unterhalten und streiten, egal worüber, aber vorher, wir wissen noch nicht, was das Thema ist. Sagen wir uns, du hast ein bisschen recht. Und das finde ich so großartig, sich vorzustellen, dass damit sofort dieser Bann gebrochen ist. Man könnte zu 100% recht haben. Es sind jetzt nur noch 99, der andere hat auch 1%. Und dadurch entstand dann die Idee zu diesem Song, nachdem wir mit Corona und mit all den anderen Krisen, die uns in der letzten Zeit und ja immer noch so massiv beschäftigen, immer wieder auch mit Menschen zu tun haben, die genau glauben zu wissen, wie die Antwort ist. Das geht ja nur wirklich bis in die Nachrichten von heute Morgen und gestern. Ist es, glaube ich, einfach gut, diesen kleinen Schritt zu tun, zu sagen, wahrscheinlich hast du ein kleines bisschen recht.
Ich finde das toll und trotzdem muss ich schmunzeln, weil sie versuchen damit ja etwas, wo sie doch bestimmt eigentlich wissen, dass es trotzdem nicht klappen wird, oder?
Ja, natürlich wird es nicht klappen. Ich meine, es wird auch nie klappen, dass ein Song die Welt verändert. Nicht mal The Times They Are Changing. Ne? Also das ist halt eine Anregung. So wie viele. Entschuldigung.
Nee, Sie sind der Gast, so wie viele.
Ja. Also so wie viele, also ich erlebe das bei den Dingen, die ich höre, immer wieder, dass ich Songs, Themen, Texte als eine Anregung wahrnehme, einfach selber weiterzudenken und weiterzufühlen. Und das finde ich, ist schon viel erreicht, wenn sowas möglich ist.
Was macht es denn mit Ihnen? Das ist so eine Floskelfrage. Was macht es mit Ihnen? Geht ein Ventil auch bei Ihnen auf, wenn Sie solche Zeilen aufschreiben wie du hast ein bisschen recht, ich habe ein bisschen recht? Hilft es Ihnen auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe Songwriting nicht als ein im klassischen Sinne Schöpfungsprozess. Ich erlebe das eher so, ich empfange etwas, ich kriege was geschenkt. Das ist entweder ein Gedanke oder eben auch mal so eine Hook. So ein Satz, der dann im Universum auftaucht. Du hast ein bisschen recht. Und mein Job ist es dann in dem Moment, einen Stift parat zu haben, mein inneres Handwerkszeug parat zu haben und möglichst sofort da eine gewisse Ordnung reinzubringen. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Weil ja vorher war ja nichts. Dann kommt der Satz und hinterher ist ein Song da. Also das ist toll.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind auch durch eine private schwierige Zeit gegangen. Vater gestorben, haben Sie gesagt. Mutter bekam Demenz, ist auch gestorben. Dann haben Sie, wenn ich das richtig erinnere, davon gesprochen, dass Sie einen Freund nach einem Klinikaufenthalt oder in der Klinik verloren haben.
Genau.
Wie sehr therapiert Sie Ihre eigene Arbeit?
Die beiden Aspekte meiner Arbeit, oder? Also
die musikalische
Arbeit? Die Musik, ja, die musikalische Arbeit ist eine großartiges Verarbeitungsinstrument, eine Verarbeitungsmaschine. Ich schreibe nie direkt über persönliche Betroffenheit. Ich schreibe nicht meine Trauer darüber in einen Song, dass meine Mutter dement ist, sondern ich gucke mir an, was bedeutet das, was passiert da? Und was teile ich auch mit vielen Menschen? Ich versuche es ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Der Song über meine Mutter ist nicht direkt über meine Mutter, sondern sie spielt die Hauptrolle in einer Geschichte, in der es um das rechtzeitige Zuhören geht. Also wir sind vier Brüder und wir haben, nachdem sie in die Demenz entglitten ist, gemerkt, wir hätten viel mehr, viel früher fragen können und wüssten mehr über uns, über sie und die Verbindung zur Familie. Ähnlich ist es mit dem Song über meinen Vater, der heißt Beschenkt und Beschädigt. Das war der Titel meiner Grabrede, die ich gehalten habe an seinem Grab, weil er keinen Pastor wollte. Und an dem mir klar geworden ist, dass das uns eigentlich allen so geht, dass wir einerseits beschenkt sind mit dem Leben und dem, was wir erleben, aber immer auch gewisse Beschädigungen natürlich mitgeliefert bekommen. Und das war eben aus der Kriegsgeneration einiges und Wuchtiges an Beschädigung. Und so ist eben der Versuch immer quasi rauszuarbeiten, was ist denn eigentlich das Thema, wenn ich traurig bin oder wenn mir etwas widerfährt, was ist das für ein Narrativ, was für eine Geschichte erzählt sich da, um das aufzunehmen.
Früher reden, worüber hätten Sie gern gesprochen?
Über die Jugend meiner Mutter, über die Situation, die kommt aus einem sehr, sehr kleinen, armen Bauernhof im Bergischen Land. Wir wissen einiges, aber nicht sehr viel. Wir wissen nicht viel über die frühe Zeit meiner Eltern miteinander und all solche Dinge, über unsere eigenen, vieles aus unserer eigenen Kindheit, wo wir gerne mehr verstanden hätten. Wir haben diese Person gesehen und erlebt und haben gesehen, wie sie sich in der Demenz verändert, aber wir hätten gerne mehr verstanden, wie sie wurde, wer sie war.
Deutschlandfunk Kultur mit dem Musiker und Mediziner Ludger Iske. Gibt's ein Bild Ihrer Kindheit, das Sie direkt vor Augen haben, wenn ich Sie auf Kindheit anspreche?
Ja, ganz klar.
Wie sieht das aus?
Das ist der Altrhein bei Kleve. Ich komme aus Kleve am Niederrhein. Und ich kann mich erinnern, ich muss da drei gewesen sein. Das ist auch mein ältestes oder mein frühestes Bild, dass die Altrheinarme alle zugefroren sind. Und das ist so ein weiß, beige, graues, wunderschönes Bild, wo meine Eltern auf Schlittschuhen unterwegs sind, ich noch nicht. Und diese riesige Wasserfläche einfach weiß zugefroren ist. Und da kommen so beige die Weiden und Binsen raus. Das ist ein tolles Bild.
Was war das für eine Familie da am Altrhein, am Niederrhein, im Jahrgang 1958? Wie sind Sie aufgewachsen?
Mein Vater kommt aus Köln, meine Mutter aus dem Bergischen. Und der hatte eine Stelle, mein Vater hatte eine Stelle als Oberarzt in Kleve im St. Antonius Hospital. Wo ich sagen musste, wo bist du geboren? St. Antonius Hospital, erster Stock hinter der Glastür. Das ist so, also ich meine, wenn man in der Gegend von Hans-Dieter Hüsch aufwächst, dann bleibt sowas nicht aus.
Und den erklären Sie doch bitte, den Hans-Dieter Hüsch.
Hans-Dieter Hüsch ist der sogenannte gute Mensch vom Niederrhein. Mhm. Das ist also ein wunderbarer, leider schon lange verstorbener Kabarettist, auch Musiker durchaus und großartiger Autor.
Ja.
Den man gerne wiedererkennen kann.
Das heißt, wenn man in Hüschs Nähe groß wird, kann es nur schön sein.
Es färbt ab.
Ja.
So, und das, die hatten da, also er hatte seine erste richtige Stelle eigentlich. Und da haben wir dann 5 Jahre lang gewohnt. Ich bin als Ältester da zur Welt gekommen, mein nächster Bruder auch in Kleve. Und dann folgte eine relativ rasche Abfolge von Stationen, die mein Vater beruflich absolviert hat, wo wir dann natürlich mitgezogen sind, bis wir in der Nähe von Bad Bentheim an der holländischen Grenze dann gelandet sind. Das wurde dann sozusagen der Heimathafen.
Das heißt also, Vater hat wegen seines Berufs das Familienleben bestimmt?
Ja, ganz klar. Ganz klar. Also Vater hat das Familienleben bestimmt und die Mutter hat es geführt, sozusagen. Ne?
Hm. Ja. War Ihr Vater sowas wie ein Role Model für Sie? Also als Ältester von 4 Jungs zu Hause, wenn man nach oben blickt, ist der Vater.
Ja, Ronnie, Role Model bestimmt nicht. Also ich habe ihn wirklich als Arzt bewundern gelernt in den späteren Jahren, als ich selber ein bisschen Ahnung bekam von Medizin. Aber ansonsten war es auch eine sehr schwierige Kindheit, geprägt auch von einer Menge Gewalt. Die waren also beide durchaus in der Lage zuzuschlagen und haben das auch getan. Auch von verbaler Gewalt. Das verschweige ich nicht. Und auf der anderen Seite von einer großen, also dem ist immer was eingefallen. Der hatte immer irgendwas vor und hat uns immer zu irgendwas mitgenommen. Und das fand ich schon toll. Aber Role Model ist er nicht.
Nee. Als Sie von Gewalt gesprochen haben gerade, haben Sie kurz geschluckt. Und ich glaube, ja, es gibt viele, die uns zuhören, denen es ähnlich ging.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch ganz viele, die vielleicht diesen Satz sagen, es hat mir aber nicht geschadet, und trotzdem diesen Satz schon wieder streichen, weil er dumm ist.
Ja,
wie gehen Sie damit um im Nachhinein? Zu wissen, ich habe auch hinter die Ohren und nicht nur hinter die Ohren bekommen, Sie haben auch gerade von verbaler Gewalt gesprochen.
Mhm.
Wie gehen Sie heute als Mitte-60-Jähriger damit um, das so erlebt zu haben?
Also das hat als eine Spur, eine von vielen Spuren, ich will das auch nicht zu hoch hängen, aber es war eben da, es ist präsent, es ist bis heute präsent, und ich finde es schrecklich. Ich finde Gewalt in jeder Form, insbesondere gegen Kinder, was ganz Furchtbares. Und wie gesagt, dieser Begriff beschenkt und beschädigt. Ich habe da diese Beschädigung erlebt, und der Umgang damit hat einfach wahrscheinlich auch dazu geführt, zum Beispiel, dass ich mich dieser Zen-Praxis zugewandt habe, dass ich die Dinge verarbeite, wie ich sie verarbeite, musikalisch. Und dass ich im therapeutischen Setting, in der Praxis, meinen Beruf sehr stark so begreife, dass es Begleitung und Beziehung ist und nicht so sehr Behandeln. Also es hat positive Auswirkungen, oder es hat etwas in mir an Positivem zum Klingen gebracht, aber es rechtfertigt nichts.
Haben Sie Ihre Eltern als erwachsener Mensch jemals damit konfrontiert?
Oh ja, ich habe relativ früh angefangen, gewisse Selbsterfahrungen zu machen, unter anderem wo ich sehr dankbar für bin, eine Familienaufstellung. Und die hat tatsächlich wirklich auch Änderungen gebracht. Die hat auch dazu geführt, dass ich mich mit beiden versöhnen konnte und mit meinem Vater sogar ganz aktiv, so dass ich, als ich das letzte Mal weggefahren, wie gesagt, die haben an der holländischen Grenze gewohnt und ich in Schleswig-Holstein, als ich mich von ihm das letzte Mal verabschiedet habe, wussten wir beide, dass das letzte Mal, und dann konnte ich ihn fragen, ist noch was? Und er hat gesagt, nö. Und das ist Versöhnung, und das finde ich toll.
Herr Iske, es gibt so bestimmte Menschen, wichtige wenige Menschen außerhalb des Familienkreises, die ja irgendwie für die meisten Menschen sehr prägend sind. Wer war das bei Ihnen?
Das sind natürlich Freunde. Das ist meine Frau, meine Familie. Wenn es um das Prägende geht, dann sind das Menschen, die leider verstorben sind. Denn der erste beste Freund ist verstorben, als wir beide 23 waren, an einer Blutkrebserkrankung. Und das Traurige und Tragische ist, dass ein weiterer bester Freund, der über den dieser Song Alf handelt, vor 3 Jahren während Corona an fast der gleichen Krankheit gestorben sind. Beide haben mich sehr geprägt. Der eine durch Musik, der Sebastian, der früh gestorben ist. Und Alf durch sein immenses therapeutisches Wissen, an dem ich profitieren oder teilhaben konnte.
Mediziner, Musiker, zu Hause am Niederrhein. Wurde bei Ihnen zu Hause gesungen?
Ich habe das immer so ausgedrückt, die Frage habe ich schon öfter bekommen, wann fing das denn an bei dir mit der Musik und so? Die Antwort ist eigentlich Radio Mama. Also ich bin überzeugt, dass ich die ganzen ersten 9 Monate meines Lebens nach der ersten Zellteilung oder Zellvereinigung eigentlich immer Musik gehört habe, weil meine Mutter wirklich früher pausenlos gesungen hat, und das war toll. Und das
Was hat sie denn gesungen? Also ich erinnere mich an meine Mutter, hätte mir gewünscht, sie hätte anderen Musikgeschmack gehabt.
Okay, vielleicht hätte ihre Mutter sich von meiner Mutter coachen lassen sollen.
Was hat sie denn gehört?
Also die hat Hermann Hoffmanns Dachkammermusik im NDR, Guten Abend, hat sie gehört. Oder hier ist der WDR 5 mit der Hitparade. Und dann ganz viel Kirchenmusik, ganz viel Gesangbuchlieder, auch Volkslieder. Wir waren alle mehr oder weniger in irgendwelchen Formen, in Chören aktiv. Das ging auf sie zurück. Sie selber hat im Chor gesungen. Also das war eine Riesenbandbreite. Auch so rheinische, mundartliche Lieder und ja, sehr. Also ich glaube, dass ich da ganz viel Thema beschenkt und beschädigt. Das ist ein Teil, wo ich ganz doll beschenkt worden bin. Oder wir alle.
Der singende Mediziner Ludger Iske ist zu Gast. Übermorgen erscheint sein zweites Album. Es ist das Herz, heißt dieses Album. Herr Iske, seit 25 Jahren ungefähr Praxisalltag, Hausarzt. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich habe mich versucht, in mich selbst zu versetzen. Wenn ich zum Hausarzt gehe, dann ist der doch mehr als nur ein Arzt für mich. Der ist doch auch Ratgeber, Kummerkasten, oder?
Das ist auf jeden Fall ein ziemlich vielfältige Jobbeschreibung, die wir da haben. Und das ist auch das Tolle dran. Also,
und Sie haben gesagt, Sie machen diesen Kummerkasten auf Termin, Hausarztpraxis.
Ja.
Und Sie haben gesagt, das gibt es so häufig nicht. Was genau steckt dahinter? Was ist das Besondere daran?
Das Besondere ist, wir sind eine Gemeinschaftspraxis. Ich arbeite mit 5 tollen Kollegen zusammen und das bedeutet eben auch eine gewisse Praxisgröße. Und wir haben irgendwann gemerkt, dass dieses einfache, ich gehe jetzt mal zum Arzt, guten Morgen, dass uns das ziemlich auf die Felge setzt und die Helferinnen natürlich noch mehr als uns. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man ändern, und haben dann in einem 3-jährigen Selbst- und Fremdumerziehungsprozess eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, es gibt jetzt erstmal für alles Termine. Wenn natürlich ein Notfall kommt, der kommt immer dran. Da sind die Helferinnen auch klasse geschult, dass die das sehr genau differenzieren können und haben auch das entsprechende Mitgefühl, den entsprechenden Blick. Aber ansonsten machen wir alles nach Termin, und seitdem ist unser Leben, unser aller, das der Patienten, der Helferinnen und unser eigenes, sehr viel angenehmer geworden.
Und das, mutmaße ich jetzt mal, kann doch keine KI, das kann auch keine Online-Anamnese, das kann, ja. Also was halten Sie denn von dieser, ich benutze jetzt mal dieses Wort, diese Entarztung von Auge zu Auge am Tisch, guten Tag, kommen Sie rein, setzen sich hin, machen Sie die Tür hinter sich zu, machen Sie mal bitte den Oberkörper frei.
Genau, aber Sie ahnen es. Ne? Ja. Das finde ich natürlich ganz großartig, diese neue Zeit. Nein, es ist so, es gibt natürlich, das muss man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen, es gibt durchaus Anwendungsbereiche, in denen sowas, also diese arztfreie Medizin sozusagen durchaus ihren Platz haben kann. Wir wissen ja auch, dass es durchaus einen relativ hohen Anteil von Arzt-Patienten-Kontakten gibt, die zumindest aus rein medizinischen Gesichtspunkten nicht unbedingt notwendig wären. Da sind wir ja Weltmeister. Wir sind auch Weltmeister in Prozeduren, in Hüften, in Herzkathetern und allem anderen. Da gäbe es durchaus Möglichkeiten zu sagen, wie filtert man sowas noch ohne Arzt sehr früh raus. Es gibt den Physicians Assistant und ähnliche Strukturen im Ausland. Ich habe ja in mehreren Ländern gearbeitet. Ich habe in Norwegen gearbeitet, ich habe in Irland studiert und von daher diese unterschiedlichen Gesundheitswesen auch kennengelernt. Ich halte unseres für das Beste, aber wir können durchaus in diesen Bereichen auch aus anderen lernen. Und ansonsten ist, um da mit diesem langen Satz die Frage zu beantworten, die Arzt-Patienten-Beziehung ist aus meiner Sicht was ganz Heiliges. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Die geht nur menschlich.
Sie halten unseres für das Beste. Sie haben in Irland gearbeitet, in Norwegen. Sie waren auch in Afrika. Wenn jetzt aber die Nachbarin mir erzählt, dass sie 4 Monate auf ein MRT warten muss, dann meckert die natürlich über das deutsche
Gesundheitssystem. Ja, klar meckert die. Natürlich, klar. Das Beste heißt nicht nur gut. Ne? Es ist von den schlechten Welten die Beste, wie Churchill gesagt. Also es ist so, wir haben ein klares Problem in diesen Wartezeiten. Das hängt auch mit dem, was ich eben gesagt habe, zusammen, dass nämlich einige dieser Kontakte, nicht ganz wenige, vielleicht, wenn sie auf den scharfen Prüfstand der medizinischen Indikation gestellt würden, vielleicht gar nicht unbedingt alle nötig sind. Also muss jedes Knie ein MRT haben und so weiter. Das ist ein Riesenfass. Da kann ich mir jetzt auch sehr schnell eine große Gruppe von Feinden erzeugen. Aber bei uns ist es so, bei uns in der Praxis, ich kann ja nur für uns sprechen. Wir sind so gut vernetzt, wir sind mit den Fachärzten so gut im Kontakt, dass wir für die Dinge, die wir für nötig halten, immer auch, ich sag mal, in einer adäquaten Zeit einen Termin bekommen. Dazu gibt es die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung. Dazu gibt es jetzt die Hausarztvermittlungsfälle, wo der Facharzt unmittelbar noch zusätzliches Honorar generieren kann, wenn er rechtzeitig einen Termin gibt. Also ich glaube, das ist alles durchaus auch auf dem Wege der Besserung.
Jetzt haben Sie vorhin beschrieben, dass in Ihrer Praxis, ich habe jetzt so ein kleines Bild, da in der Ecke auch eine Gitarre steht. Und ich weiß, dass diese Gitarre eben dann, das haben Sie auch gesagt, wenn Zeit ist, mal rausgeholt wird. Und ich weiß, dass das auch geplant wird. Sie machen Wartezimmerkonzerte. Können Sie uns beschreiben, wie das funktioniert? Ist das in Ihrer Praxis oder woanders?
Nee, das ist nicht bei uns. Bewusst nicht. Das war eine Idee. Während der Corona-Zeit habe ich das erste Album aufgenommen mit meinem Produzenten Mark Smith. Und der sagte irgendwann, Mensch, du bist doch Arzt, es gibt diese Wohnzimmerkonzerte. Wieso gibt es eigentlich keine Wartezimmerkonzerte? Und das hat so geklingelt in meinen Ohren, dass ich nach einer Stunde 4 Zusagen hatte bei Kollegen, die ich angerufen habe. Und zwar machen wir das so, dass wir uns mit Kollegen verbinden, die für irgendein Thema brennen. Das kann sein die Klimakrise mit ihren Gesundheitsaspekten. Das kann sein die Versorgung von Nachsorgepatientinnen aus der onkologischen Tagesklinik und so weiter. Das gibt es eine ganz große Bandbreite, weil viele meiner Kollegen neben ihrem Arztsein noch für irgendwas anderes brennen. Und da laden wir uns dann sozusagen in das Wartezimmer ein. Die Kollegen laden wiederum ein, Patienten, Freunde, wer auch immer kommen mag. Und dann machen wir so im kleinen Rahmen Musik im Wartezimmer. Und das hat die Male, die wir das jetzt gemacht haben, sehr viel Spaß gemacht. Und das werden wir auch fortsetzen.
Das klingt sehr gut. Und wenn wir jetzt schon in Ihrer Praxis sind, gehen wir doch einfach nochmal wieder in Ihren Behandlungsraum. Wir stellen uns Ihren großen Schreibtisch dort vor. Und ich habe mir sagen lassen, auf diesem Schreibtisch liegen viele Steine. Und die haben Sie alle selbst gesammelt, und zwar nicht für sich, sondern für andere. Nicht nur die Musik offensichtlich, sondern auch Steine können eine gewisse therapeutische Wirkung haben.
Ja, ob es schon therapeutisch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben Sie eine klasse beziehungsbestärkende Wirkung. Also ich bin bekloppt, was diese kleinen Granitfindlinge angeht, diese winzigen Steine, die wir so bis zu etwas mehr als faustgroß, die wir hier an der Ostsee finden. Die sammle ich und die landen dann tatsächlich auf meinem gar nicht so großen gläsernen Schreibtisch. Und wenn ein Patient in Not ins Krankenhaus kommt und irgendwas Ernstes bevorsteht, dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, so ein schamanisches Ding, so ein Aberglauben-Ding, wo ich sage, den Stein, den nehmen Sie jetzt mit. Wenn Ihnen da irgendein Assistenzarzt krumm kommt, dann können Sie ihm damit drohen, aber Sie bringen ihn bitte auf eigenen Füßen zurück. Und das ist wie so eine Ankerung, wie man das aus der Psychotherapie kennt, dass man bestimmte Beziehungsaspekte nochmal bestärkt durch ein Objekt. Und das klappt überraschend oft. Und in den Fällen, wo es nicht geklappt hat, haben wir uns dann manchmal mit den Hinterbliebenen geeinigt, dass da mal ein schöner Steinbaum draus wird. Dann werden die nämlich sozusagen mit bestattet. Das ist auch schon geschehen. Aber in meisten Fällen kommen sie eben zurück und ja, viele Patienten sagen, dass ihnen das durchaus hilft.
Der Mediziner und Musiker Ludger Iske ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wie und woher, Iske, entstehen eigentlich Ihre Songs?
Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten entstehen tatsächlich im Wald, beim Spazierengehen oder Fahrradfahren oder am Meer. Wir haben ja hier das Meer in 15 Fahrminuten Entfernung. Aber manche entstehen auch einfach zum Beispiel durch einen Satz, den jemand fallen lässt oder die Antennen sind eigentlich immer auf Empfang und es kommt viel mehr Gutes rein, als ich verarbeiten könnte, weil ich weiß, wenn ich den Song nicht sofort angehe und nicht sofort ordne, dann ist der weg. Wenn ich mich da hinterher dran setze, dann ist das nur noch so nachgearbeitet Aufsatz. Ne?
Sprechen Sie sich was ins Handy? Haben Sie immer Zettel und Stift dabei?
Ich kann mir Sachen ganz gut merken.
Ah, okay.
Und ich habe so eine verrückte Eigenart. Ich liebe ja den Reim. Also meine Texte sind ja samt und sonders gereimt. Der sogenannte reiche Reim. Und das Lustige ist, mir fällt meistens auf die Hook, auf die Zeile, auf den Begriff, der mir da kommt, irgendein Reim ein. Und dann habe ich schon gewonnen. Weil von da aus produziert sich vieles dann sozusagen selber. Also folgt diesem System, ne?
Und ja. Sie könnten an dieser Stelle auch aufhören und Lyrik machen.
Ja, das habe ich auch gemacht, ganz viel.
Und dann kommt aber
die veröffentliche ich nicht, weil die ist mir dann zu intim.
Dann kommt aber offensichtlich ist es erst der Text und dann kommt die Melodie.
Ja, immer. Ist immer so, dass ich einen Text habe und der Text, ich komme lyrisch aus so einer Ecke von sehr rhythmischen Dichtern, also Trakl, Benn, Rilke, insbesondere Gottfried Benn, von dem ja mal jemand gesagt hat, der hat eigentlich keine Gedichte geschrieben, sondern Songs, da ist nur keine Musik bei. Die grooven richtig. Und das ist was, was ich total liebe, wenn so ein Text für sich schon so eine rhythmische Bewegung beginnt und dann bietet sich meistens irgendeine Musik da relativ einfach drauf an.
Herr Iske, wenn man sowas schreibt, wenn einem sowas einfällt und wenn man das fertig hat, dann mag man das ja.
Ja, und wie?
Gibt es sowas wie eine Gütekontrolle bei Ihnen, der Sie zu 100% vertrauen und die auch sagen würde, nee?
Eine Gütekontrolle gibt es nicht, weil ich da keinen, da lasse ich tatsächlich keinen ran. Ich schmeiße selber viel weg. Aber was mal für mich eine Gütekontrolle war, ich habe nach langen Jahren den Oberstufen-Deutschlehrer, der mich an Biermann und Ben und Brecht und all die anderen Bs gebracht hat, dem habe ich das Album geschickt und der hat mir tatsächlich eine Textkritik zurückgeschickt.
Ihr Deutschlehrer?
Das fand ich, mein alter Deutschlehrer, das war, ich weiß nicht, 30, fast 40 Jahre nach dem Abitur. Und das fand ich richtig toll.
Was hat er denn geschrieben?
Ja, also teilweise geheimnisklar, teilweise hochstrukturiert, also ganz bezogen darauf, sehr positiv. Also ich war sehr dankbar über diese positive Kritik. Mhm. Und die war vor allen Dingen so sachlich fundiert, weil der einfach ein homme de lettres ist, der das beurteilen kann. Der ist jetzt inzwischen über 80, das hat mich total gefreut. Mhm. Das war eine Qualitätskontrolle.
Jetzt frage ich mich, schreiben verletzte Seelen eigentlich die besten Songs? Weil Sie haben vorhin zu Beginn des Gesprächs auch von zu Hause gesprochen, von dieser körperlichen, von der verbalen Gewalt. Hm. Braucht man diese Narben auf der Seele, um
das, ist eine ganz spannende Frage.
Gut zu schreiben?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also zwei Dinge dazu. Das eine, die Japaner haben eine Technik, die ich sehr liebe, wenn ein wertvoller Topf kaputt geht, dann wird er nicht einfach weggeschmissen, das schon mal gar nicht,
ja,
sondern er wird zusammengesetzt und die Risse, die Bruchlinien, die werden mit einem goldenen Lack ausgefüllt. Das nennt sich Kintsugo. Das finde ich sowas total Großartiges, dass die Narben, die Beschädigung sichtbar gemacht werden, die Funktion da bleibt und trotzdem das Ganze mehr gewürdigt wird als vorher. Mhm. Das ist das eine. Das andere, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man Verletzungen und Narben braucht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es so ist, dass diese Verletzungen oder Vernarbungen den Impuls, das zu verarbeiten, ermöglichen, um nicht in andere Verarbeitungsformen zu kommen, die dann selbstschädigender wären oder nachteiliger.
Also das ein Ventil. So ein gutes Ventil.
Ein positives Ventil. Mhm.
Ich würde sehr gern mal mit Ihnen noch über diese Band an sich sprechen. Also wir haben bis jetzt wahrscheinlich den Eindruck, da ist Ludger Iske, Mitte 60, macht Musik. Aber Sie sind ja nicht allein, sondern Sie haben, die Band heißt ja richtig, Iske und die Rettungskräfte. Stellen Sie uns mal Ihren Sankra vor.
Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, wer jetzt auf den Begriff Sanka noch weiß, was das ist. Finde ich gut. Also wir hatten, der Name ist jetzt entstanden erst vor einiger Zeit, vor einem Konzert, weil ich jetzt mit Leuten Musik mache, die eigentlich eher vom Jazz kommen. Ein Jazzquartett um meinen Freund, den Schlagzeuger und Pastor Henning Ernst. Und wir haben dann Songs von mir umarrangiert, sodass die auf diese Musik passen, was ein ganz tolles Erlebnis für mich ist und eine große Bereicherung. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie nennt man das? Nun, vorher hieß es einfach Iske und dann kam eben diese Idee, es ist ein Pastor dabei, es ist ein Arzt dabei, wir könnten also noch eine Notfallseelsorgerkutte tragen, Iske und die Rettungskräfte. Und dann war das Ding geboren. Und jetzt ist es so, dass wir an dem Konzert, was wir am Freitag veranstalten zum Release, da kommt zum Beispiel ein Saxophonist aus Berlin dazu und ein Pianist aus Hamburg und so. Das ist also so eine zusammengereiste Band aus Profis, die mich da unterstützen. Auf dieser Welle darf ich dann schwimmen sozusagen, als singender Korken.
Der Mediziner und Musiker Ludger Iske ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Musik hören und besser fühlen. Könnte das eine Empfehlung des Mediziners sein?
Ich würde dann empfehlen, Musik machen und besser fühlen.
Also da ist die therapeutische Wirkung.
Ja, also wenn man Hören sich überlegt, in was für einer Klangfolie wir rumlaufen und wie viel von Fahrstuhlmusik über Wartezimmermusik, jetzt nicht Wartezimmer, Konzerte, aber so, ne, die Bedudelung. Ich glaube nicht, dass die Musik für sich schon intrinsisch eine therapeutische Wirkung hat. Da muss man sich schon um sie kümmern. Mhm. Die will auch wirklich, hineingeholt werden. Ne?
Jetzt sind Sie 65. Eigentlich könnten Sie aus dem Doppelleben ein schönes, entspanntes Musikerleben machen und sagen, das war's mit der Medizin.
Nix. Nee, dazu bin ich nach wie vor viel zu begeistert von der Medizin und von der speziell auch von dem, was ich machen kann in der Praxis. Diese enge, teilweise in der dritten Generation Begleitung und der Versuch, dem Ganzen jeweils einen Sinn abzugewinnen, zu gucken, warum kriegt der diese Krankheit, was schlüsselt man da auf, was ist da vielleicht für eine Geschichte, für ein Narrativ hinter, wie kommt man da am besten durch, was gibt es für Auswege. Das macht so viel Freude und es verbindet sich ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, es verbindet sich auch so nahtlos und zwanglos mit der Musik, dass ich keinen Grund sehe, mit einem von beiden aufzuhören.
Eutin forever oder gehen Sie irgendwann an den Niederrhein zurück, weil nee, dieser
nee.
Aber ganz klar, da kann man auch noch raushören, wo sie herkommt. Das können
ja,
Sie nicht verleugnen.
Okay, das ist so. Ne? Aber
genau. Aber Eutin bleibt Schleswig-Holstein.
Eutin bleibt auf jeden Fall. Ich bin so glücklich hier. Ich bin so dankbar, dass ich hier gelandet bin. Das würde ich nicht. Und außerdem habe ich hier meine zunehmend größere Familie, meine Kinder, meine Enkel, meine Frau, meine Freunde, denen ich auch sehr dankbar bin, dass ich diese Geschichte so machen kann. Denn Musik macht man nie alleine, selbst wenn man nur komponiert. Und also ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, das aufzunehmen. Da bin ich Moritz sehr dankbar dann dafür, dass wir das Ganze auch in die Welt tragen können. Da kümmert sich Sina drum. Ich sage jetzt keine Nachnamen, aber und natürlich die ganzen Mitmusiker. Das ist ein ganzes Feld.
Und dass so ein Gespräch zustande kommt, da gehören auch immer zwei dazu an dieser Stelle. Also herzlichen Dank an Dr. Ludger Iske, Mediziner aus Schleswig-Holstein. Am Donnerstag kommt sein Album Es ist das Herz raus. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Schweil.
Alles ebenso. Gute. Dankeschön.